Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Four Nations Face-Off ist in vollem Gange. Die ersten vier Spiele sind durch. Alle haben zumindest gepunktet, alle vier Nationen. Allerdings gab es auch so die ein oder andere Überraschung und es gab ein sehr, sehr ereignisreiches Spiel zwischen den USA und Kanada. Aber wir beginnen mal erstmal mit dem gesamten Themenkomplex Four Nations Face-Off. Und ich habe das ja in der letzten Woche schon gesagt, ich habe es bei den diversen Social-Media-Accounts auch schon gepostet. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen, die jetzt auch in der Pause zum Beispiel der NHL analysiert werden könnten, dann sehr, sehr gerne. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt zum Four Nations Face-Off, denn das passt natürlich dann, wenn jetzt auch gerade dort die Spiele im Gange sind. Jakob TK, hoffe, ich spreche das dann richtig aus, hat mir geschrieben: Servus, ein mögliches Thema für die Pause in der NHL, das mich interessiert, wäre die Torhüter-Situation beim Four Nations Face-Off von Team Kanada und die Nicht-Nominierung von Logan Thompson und von Clayton Keller für die USA. Beginnen wir mal mit der Torhüter-Situation der Kanadier. Und natürlich, Logan Thompson wäre die logische Nominierung gewesen. Der spielt mit den Washington Capitals eine absolut überragende Saison, hat jetzt ja auch einen neuen Vertrag bekommen und wäre eben jemand, wo man sagen kann, hey, wenn du einen guten Torhüter brauchst, dann nimmst du natürlich den, der aktuell in der Liga am besten spielt, von den kanadischen Torhütern, und das dürfte Logan Thompson sein. So, nun ist es aber so, dass der Coaching-Staff der Kanadier aus Trainern besteht, die eben schon Erfahrung mit Logan Thompson haben, nämlich Bruce Cassidy, Pete DeBoer sind da die beiden, unter denen er dann schon gespielt hat. Und da ist es dann natürlich so, dass die sich auch schon überlegen, wie passen denn auch Persönlichkeiten in einen Locker-Room rein. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Sommerpause, an die Geschichte, dass Logan Thompson da so ein bisschen dann auch dargestellt hat, ja, wer weiß, ob ich jetzt gut genug bin als Torhüter für die NHL, weil er natürlich in Vegas die Situation hatte, dass da im Prinzip nicht so wirklich viel Rücksicht drauf genommen wurde, ob jetzt ein Torhüter länger da ist, ob der in Anführungsstrichen vielleicht auch Unterstützung braucht, sage ich mal, vielleicht mal ein, zwei Spiele, wo er nicht so gut spielt, dass man ihm das eben gibt. Das war in Vegas dann so wohl nicht der Fall und Logan Thompsons Leistungen waren da ja auch teilweise dann nicht so gut, er war verletzt und so weiter. Also will nicht sagen, dass er absolut schlecht gespielt hat, sondern es war halt einfach so, dass die Vegas Golden Knights, wie bei vielen Dingen, nicht groß Rücksicht auf andere Sachen außer auf Leistung auf dem Eis nehmen. Also da ist dann egal, ob du jetzt im letzten Jahr super gespielt hast, wenn du aktuell gerade in der Situation nicht gut spielst, spielst du eben nicht und bist dann vielleicht Backup-Torhüter oder bist dann eben die Nummer 3, wirst wieder runtergeschickt. So. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich vielleicht auch die Persönlichkeit von Logan Thompson etwas gewesen, wo die Trainer gesagt haben, das möchten wir nicht unbedingt bei uns im Lockerroom haben, der passt einfach nicht in den Lockerroom rein. Einen Kader zusammenzustellen, das hört man ja häufig für große Turniere, wenn man jetzt auch zum Beispiel, wenn man sich natürlich auch an Fußball erinnert, wenn man sich aber eben auch an eben dann auch jetzt solche Turniere erinnert, da kommt es auch häufig darauf an, Spieler zu finden, die zusammenpassen. Und das sind dann nicht immer zwangsläufig die Spieler, die von der reinen Leistungsfähigkeit, von den reinen Statistiken her die besten sind, sondern es sind dann vielleicht Spieler, die andere Dinge mitbringen, die vielleicht auch die Bereitschaft mitbringen, mal auf der Bank zu sitzen, wenig Spielzeit zu haben, nur dafür da zu sein, jetzt zum Beispiel bei Skatern in Unterzahl zu spielen, bei einem Torhüter zu wissen, zum Beispiel bei Montembeau, zu wissen, dass ich mit aller Wahrscheinlichkeit, mit großer Wahrscheinlichkeit, keine einzige Minute spielen werde in diesem Turnier. Aber trotzdem kann ich ja reinschnuppern. Das heißt, ich nehme jemanden mit, den ich ranführen möchte an eine Nationalmannschaft, an ein Nations-Team, wie auch immer man dann diese Teams dort bezeichnen möchte. Und das ist natürlich erstmal so ein, sage ich jetzt mal, weiches Kriterium, was gar nicht etwas mit der Leistungsfähigkeit zu tun hat. Dementsprechend, das ist etwas, was da sicherlich jetzt konkret bei der Personalie Logan Thompson mit reingespielt hat. Zu Clayton Keller, USA, komme ich gleich noch. Bleiben wir mal beim Themenkomplex Torhüter, das ist ein sehr, sehr interessanter Themenkomplex. Die Kollegen von The Athletic haben das sehr, sehr gut aufgedröselt. Es gab auch diverse andere Artikel auch noch. Ich habe jetzt so ein bisschen eine Mischung auch von dem zusammengestellt, was dort genannt wurde, was dort an Themen, auch an Statistiken genannt wurde, wo ich einfach auch schon sehr, sehr gute Übersichten hatte. Und wenn man sich das Ganze anschaut, das Ganze interessant, bei The Athletic fängt die Übersicht an mit dem Jahr 1994-95. Da waren 73% der Torhüter Kanadier. So, wenn wir jetzt nämlich eben sagen, naja, Logan Thompson haben wir nicht nominiert, da wird es ja sicherlich ein paar Torhüter trotzdem nebenher geben, die ausreichend gut sind, dass wir sagen, hey, Kanada hat wirklich drei Torhüter mit dabei. Und wenn man sich an die früheren Jahre erinnert, Martin Brodeur, Roberto Luongo, Carey Price, das waren natürlich die großen Torhüter, aber es war auch immer so, dass es ein, zwei dahinter gab, wo du gesagt hast, okay, wenn jetzt die Nummer eins ausfällt, das ist dann zwar nicht der Übertorhüter, aber es ist immer noch ein sehr, sehr guter NHL-Torhüter. Und mit allem Respekt, Jordan Binnington, Aiden Hill und eben Montembeau, das sind für mich nicht sehr gute Torhüter. Die gehören für mich nicht zu den Top-Torhütern der Liga. Aiden Hill, ja, Stanley Cup gewonnen. Jordan Binnington auch einen Stanley Cup gewonnen. Aber 2019 hat Binnington den gewonnen. Seitdem ist er für mich auf dem absteigenden Ast. Der macht eher Schlagzeilen dadurch, dass er zwischendrin mal immer wieder ausrastet oder Flaschen wirft oder ich weiß nicht was. Aber mit wirklich seinen Leistungen auf dem Eis macht er keine Schlagzeilen. Ist ja auch so, dass die St. Louis Blues jetzt nicht unbedingt ein Spitzenteam sind in diesem Jahr. Also das ist schon etwas, wo du sagen musst, naja, also der als Nominierung ist für mich zumindest fragwürdig. Auf der anderen Seite, was wären die Alternativen gewesen? Aiden Hill, auch Stanley Cup gewonnen, das ist schon nicht ganz so lange her wie bei Binnington, aber auch da musst du jetzt sagen, haben sie den Stanley Cup gewonnen, weil Aiden Hill im Tor war, oder haben sie den Stanley Cup gewonnen, weil die Abwehr sehr, sehr gut gespielt hat und im Grunde alles das, was rund um den Slot-Bereich war, abgeräumt hat, und dann hat Aiden Hill das, was er halten musste, eben gehalten, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also ne, das soll jetzt nicht irgendwie sagen, dass er super schlecht ist oder dass er etwas falsch gemacht hat, nur um mal einzuordnen, die Stanley Cup-Siege bei Binnington schon eher, damals 2019. Der ist richtig heiß gelaufen, der war dann auch einer der Garanten dafür, dass St. Louis gewonnen hat. Nur das war 2019, ne? Und bei Aiden Hill war es jetzt nicht so, dass er als einzelner Torhüter sein Team eben dann zum Sieg befördert hat. Also da muss man schon sagen, dass das eben etwas ist, die Torhüter, die die Kanadier aktuell nominiert haben und die aktuell spielen bei diesem Four Nations Face-Off, das sind nicht die besten Torhüter in der NHL. Wenn wir uns die Top 10 angucken bei den Torhütern, dann tauchen da auf Connor Hellebuck, USA, kommen wir nachher noch zu, haben ja gegen die Kanadier gespielt, Jake Oettinger, ne, beides Amerikaner, UC Saros ist mit dabei, Linus Ullmark und Jacob Markström. So, und alle anderen sind aus Russland. Das heißt, da sieht man schon diesen Shift, der bei der Position passiert ist. Und wenn ich jetzt gesagt habe, 94, 95, drei Viertel ungefähr der Torhüter waren Kanadier. Aktuell ist es noch ein Viertel. 26% der Torhüter in der NHL sind noch Kanadier. Die Hälfte kommt aus Europa, ist ja dann Russland mit eingeschlossen. Und fast ein Viertel kommt aus den USA. Das heißt, es hat einen richtigen Shift gegeben. Die Anzahl der Torhüter aus Amerika, die hat sich verdoppelt seitdem. Die Anzahl der Torhüter aus Europa, die ist viermal so hoch geworden, anteilig, wenn man das betrachtet, mit 94, 95. Das heißt, in den letzten 30 Jahren hat es da einen riesigen Wechsel gegeben auf der Torhüterposition. Und das ist etwas, was auch bei den Skatern passiert ist. Ja, die NHL ist internationaler geworden, aber speziell auf der Torhüterposition ist das schon sehr, sehr auffällig und sehr, sehr eklatant. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen anschaut und auch die verschiedenen Artikel auswertet, ich werde jetzt nicht alle Details euch dort mitgeben, ich werde auch nicht die ganzen Statistiken, was jetzt unten in den Ligen passiert, mitgeben, aber so ein paar generelle Trends, die sich einfach in den letzten Jahren etabliert haben auf der Torhüterposition, die sind schon festzustellen. Zum einen ist es so, dass in Kanada auch auf den ganzen unteren Ebenen im Kindereishockey, im Junioreneishockey sehr, sehr stark leistungsbezogen getrainiert und auch gespielt wird. Das heißt, die Teams, die haben, und die Trainer, die haben dann den Druck, dass sie gewinnen müssen, dass sie Leistungen zeigen müssen, dass sie dort eben die möglichst besten Spieler aufstellen müssen für die jeweiligen Klassen. Und das hat natürlich zur Folge, dass zum einen Fehler nicht ermöglicht werden. Das heißt, gewisse Entwicklungen, gewisse Dellen in Entwicklung sind für die jungen Spieler gar nicht möglich. Wenn ich immer wieder gewinnen muss, dann stelle ich natürlich auch immer die Besten auf. Und dann ist es so, zum einen, wenn jetzt jemand einen Fehler macht, ist der halt raus und vielleicht macht er jetzt mal einen Fehler. Brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Wachstumsschübe, wenn man an die Pubertät denkt, was es da für Leistungsdifferenzen geben kann von der einen Woche zur anderen, einfach aus Gründen, die mit dem Eishockey überhaupt gar nichts zu tun haben, bei Kindern. Und dann musst du halt schon sagen, das ist natürlich eklatant, wenn dann jemand, wenn ein junger Spieler rauskommt aus seiner Mannschaft und danach einfach gar nicht mehr reinkommt, weil dann vielleicht derjenige, der reingerutscht ist, besser ist und du verlierst dann quasi jemanden, weil der zwischendrin mal ein, zwei Monate, keine Ahnung, der hatte Ärger mit seiner Freundin, was auch immer, einfach schlecht drauf war, schlecht gespielt, ist rausgerückt und den verlierst du für den ganzen Rest einer möglichen Profikarriere. Das ist eben etwas, wo man sagen muss, das scheint ein Problem zu sein in Kanada. Dann auch dieses Spielen gegeneinander, das heißt also auch, dass bis zu einem gewissen Alter die Spieler immer nur in einem ganz eng begrenzten Altersbereich spielen. Ich kenne jetzt nicht, nagelt mich nicht fest, wenn da jemand ist, der sich damit auskennt, der schon in Kanada war, der vielleicht auch selber da mal ein Jahr verbracht hat, Schüleraustausch. Sehr, sehr gerne, wenn ihr wollt, schickt mir eine E-Mail, schickt mir Infos dazu. Sehr, sehr gerne. Aber ich interpretiere das Ganze jetzt mal so. Nehmen wir mal an, du bist 14 Jahre alt in Kanada, du bist Torhüter, das heißt, deine Gegenspieler sind, keine Ahnung, 13, 14, vielleicht 15. So, das heißt, du hast einen relativ engen Bereich. Das heißt, die Leistungsfähigkeit ist sehr ähnlich. Du bist nicht so gefordert, du gewöhnst dich auch nicht daran, vielleicht mal gegen super gute, schnellere Spieler zu spielen, für Torhüter, gegen Spieler, die besser platzieren, gegen Spieler, die eine andere Art von Schuss haben, die einen härteren Schuss haben. Das heißt, das fehlt alles. Diese gesamte Entwicklungsstufe, die gesamten Entwicklungsmöglichkeiten fehlen alle. Ich kann jetzt nur ein Beispiel, nagelt mich nicht fest drauf, dass jetzt Beispiele teilweise aus Fußball kommen, aber ich kann euch, in dem Fall kann ich euch einfach Beispiele geben. Ich sehe das bei meinen Kindern. Durch dieses neue Fußballsystem spielen die teilweise eben dann auch mit sehr, sehr guten Spielern zusammen und du merkst dann, dass sie dann natürlich in gewissen Situationen überfordert sind. Andererseits kannst du dir ja auch Dinge abschauen. Also diese Erfahrung, die du da bekommst, weil du mit jemandem zusammenspielst, der schneller ist, der vielleicht dann im Fall von Eishockey, der einen Puck anders annimmt, der mit dem Puck anders umgeht, der anders schießt, das fehlt den Torhütern einfach, weil sie nur in ihrem Altersbereich spielen. Gegenbeispiel, was dann auch angeführt wird in vielen der Artikeln, ist zum Beispiel Europa, wo du durchaus mal den Fall hast, dass junge Spieler auch schon mal, 16-Jährige schon mal reinschnuppern in einem Profiteam. Vielleicht nicht in der obersten Liga, aber du hast dann eine andere Liga. Du hast, nehmen wir jetzt mal das Beispiel in Deutschland. Ich habe zum Beispiel Nationaltorhüter, die in Deutschland dann nachher in der DEB-Nationalmannschaft gespielt haben. Da habe ich in der Oberliga gesehen. Am Pferdeturm in Hannover, da liefen die dann rum. Danny aus den Birken fällt mir da zum Beispiel an, der dann halt in der Oberliga gespielt hat. Warum? Weil er da sich seine Erfahrung holen konnte, weil er ein Nachwuchsspieler war, weil er dort eben dann auch von seinem Profiteam abgestellt wurde und gegen Männer gespielt hat. Natürlich sind das nicht die gleichen Männer, die du dann hast in der DEL oder jetzt nehmen wir das Beispiel dann in der AHL oder wo auch immer in Nordamerika. Trotzdem ist es so, dass ein riesiger Erfahrungsgewinn dazu kommt. Nicht mal unbedingt auch nur durch das Spielen, aber auch dadurch, wie die Spieler sich neben dem Eis verhalten, wie sie trainieren, wie du jeden Tag gefordert wirst, wie du jeden Tag an ein höheres Level rangeführt wirst. Das scheint so zu sein, dass es im kanadischen Nachwuchs-Eishockey einfach fehlt, weil dieser Leistungsdruck da ist, weil sie immer gegeneinander spielen, weil du diese Vergleiche hast, weil du die ganzen Turniere hast, die ganzen Competitions lokal und in größeren Bereichen, wo dann eben die 15-Jährigen gegen die 15-Jährigen spielen, die 12-Jährigen gegen die 12-Jährigen und so weiter. Und dementsprechend, da fehlt anscheinend etwas, speziell dann auch in diesem Übergangsbereich in die Profiligen, dass du mit 16, 17, 18 eben dann sehr gefordert wirst, gegen wesentlich bessere Spieler, gegen Erwachsene, gegen größere, gegen kompaktere, härtere, schnellere Spieler spielst und all das fehlt dir anscheinend und das ist etwas, was sich speziell in der Torhüterposition anscheinend niederschlägt in den kanadischen Nachwuchsprogrammen. Ein weiterer Punkt, der genannt wird und das ist übrigens ein Punkt, den es nicht nur im Eishockey gibt, das ist die Spezialisierung. Das Problem ist, dass früher war es so, und das ist ja speziell auch in Nordamerika so gewesen, dass die Spieler und dass die jungen Kinder, Jugendliche sehr, sehr viele Dinge gemacht haben, sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert haben. Beispiel USA, du hast Eishockey gespielt, du hast Baseball gespielt, du hast Football gespielt, du hast Basketball gespielt. Allein dadurch, wenn man jetzt die vier großen Sportarten nimmt, vielleicht hast du zwischendurch nochmal ins Fußball reingeschnuppert. Zum Beispiel solche Spieler, ich nehme mal immer Kobe Bryant oder Hakeem Olajuwon, zwei der besten Spieler in der NBA, die haben einen riesen Vorteil dadurch gehabt, dass sie zum Beispiel Fußball gespielt haben und eine vollkommen andere und wesentlich bessere Fußarbeit hatten als andere. Wenn du das im Bereich Eishockey nimmst, natürlich die Kanadier, wenn du immer hörst, Sidney Crosby, Lacrosse gespielt, auch was da eben dann in Kanada an anderen Sportarten noch da ist. Du machst einfach andere Dinge und dadurch hast du andere Bewegungen drin. Deine Muskeln entwickeln sich anders. Deine Bewegungsabläufe insgesamt sind anders. Du trainierst auch deine Sinne anders. Das ist ja auch nicht umsonst so, dass jetzt, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt auch zum Beispiel Torhüter trainieren, diese ganzen modernen Trainingsmethoden mit Touch-Grafiken, wo du dann links, rechts deine Reflexe trainierst, wo du andere Dinge trainierst, mit diesen speziellen Brillen, die auch Spieler teilweise aufhaben in Sportarten. Das sind alles Dinge, die teilweise auch das emulieren, was früher andere Sportarten gemacht haben. Natürlich ist es was anderes, wenn du mal Tennis spielst, wenn du dann Eishockey spielst, wenn du Golf spielst. Gewisse Dinge sind natürlich überschneidend, gar keine Frage. Aber Kleinigkeiten sind auch anders. Und genau diese Kleinigkeiten, die machen dann Torhüter, oder die werden dann etwas ganz Besonderes bei anderen Spielern, aber auch bei Torhütern. Und es scheint eben auch ein Problem zu sein, dass relativ früh eine Spezialisierung erfolgt. Was heißt das? Das heißt, wenn du dich mit 6, 7 Jahren oder vielleicht auch früher, wenn du dann reinkommst in deinen Hockeyverein und du spielst und du sagst, naja, ich stelle mich jetzt mal ins Tor, dann bist du im Tor. Dann bleibst du Torhüter und dann bist du Torhüter, bis du quasi wieder aufhörst mit deiner Karriere. Und da gab es zum Beispiel, es war auch sehr interessant, da haben sie einige amerikanische Coaches oder auch Nachwuchscoaches zitiert, die dann gesagt haben, also wir machen zum Beispiel solche Dinge, wenn die Kinder bei uns anfangen, dann versuchen wir, die in alle Positionen reinzubringen. Teilweise wechseln die während des Spiels das Equipment. Die haben dann Equipment, wo du relativ schnell auch wechseln kannst. Das heißt, du fängst das erste Drittel an, spielst Torhüter, zweite Drittel Verteidiger, dritte Drittel Stürmer. Gibt doch nichts Besseres. Das ist genau der Punkt. Auch da wieder, sorry, dass ich da jetzt zurückkommen muss, bei meinen Kindern, die spielen dieses neue Fußballsystem. Was ist daran toll? Du spielst nicht 7 gegen 7, du spielst 3 gegen 3. Relativ kompakt. Alle sind auf allen Positionen gefordert, mal abgesehen vom Torhüter, aber genau das ist zum Beispiel auch der Punkt. Du lernst erstmal das Spiel selber kennen und genau das passiert beim Eishockey auch. Du lernst, wie du dich auf allen Positionen bewegst, was ja auch ein Vorteil ist, wenn du dann weißt, wenn ein Skater auf dich zukommt, weißt du selber zum Beispiel schon mal, okay, wie fühlt sich das denn für den an, wenn der mich auf mich zufährt? Wenn du immer nur die gleiche Position spielst, immer nur den gleichen Blickwinkel hast, das sind alles Dinge, die nicht fördern, dass du ein breites Spektrum an Fähigkeiten hast, auch an Blicken, an Reflexen, an instinktiven Bewegungen und all das scheint dort zu fehlen eben. Und das ist eben ein Punkt, wo man sagen muss, dass dort, ja, die Kanadier wohl Fehler gemacht haben in den letzten Jahren. Dann war es so, wenn man sich auch überlegt, auch die Torhüter, die ich genannt habe, im Prinzip war es so, dass nach Patrick Ra eigentlich erstmal die kanadischen Torhüter alle sehr ähnlich gespielt haben. Sie haben alle den Butterfly-Stil gespielt. Das heißt, sie haben alle diese V-Form gehabt, das A gehabt, was Patrick Ra eben hatte, in Anführungsstrichen als derjenige, der das dann dort etabliert hat und unten den Stock, das Five-Hole dicht gemacht und das war so die Standardpositionierung der Kanadier. Und was passiert ist, es kam irgendwann in den 90ern Dominik Hašek. Und Dominik Hašek, wenn ihr euch das mal anguckt, für die Jüngeren von euch, schaut euch mal Videos an, wie Dominik Hašek sich bewegt hat in seinem Torhüter-Crease. Das war total verrückt. Der hat sich links und rechts hingeworfen, der hat sich teilweise auf den Boden geworfen, hat dann eher mit den Pads oben in der Luft gearbeitet und so weiter und so weiter. Der hat eine vollkommen unkonventionelle Art gehabt, im Tor zu agieren. Genau gegensätzlich dieser Standard und dieser teilweise, ich sag's jetzt mal, doktrinartigen Butterfly-Positionierung, die kanadischen Torhüter vor allem hatten. Und das ist eben auch ein Punkt gewesen, wo andere Nationen sehr, sehr früh begonnen haben, ihren Torhütern Freiheiten zu geben. Das heißt, da wird gar nicht so groß drauf geachtet, dass du einen bestimmten Stil spielst, sondern es geht darum, dass du einfach deine Positionierung hast, dass du eben dort entsprechend ja, deinen Stil findest und ob der Stil dann ein Standard ist oder nicht, das ist in dem Fall denen relativ egal. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema Leistungsorientierung und der Druck, eben Ergebnisse zu erzielen. Wieder das Beispiel, wenn du einen Torhüter hast, der unkonventionell spielt und sich vielleicht, weil er irgendwelche Bewegungen ausprobiert, weil er vielleicht Dinge macht, die nicht dem Lehrbuch entsprechen, dann auch Spiele verliert, dann wird er vielleicht aussortiert, wohingegen du sagen musst, naja, wenn er das jetzt aber vielleicht ein bisschen länger macht und perfektioniert, dann ist er plötzlich sehr, sehr gut, weil auch die Schützen vielleicht nicht unbedingt damit rechnen oder nicht so richtig damit klarkommen, wohingegen dieser Standardstil, der zwar gewisse Ergebnisse bringt, aber auch einfach dann am Ende ausrechenbar ist und dann irgendwann bei den Profis einfach nicht mehr so gut ist, weil zum Beispiel dann die Torhüter, die aus Schweden da sind oder aus den USA oder aus Finnland, einfach nochmal ein, zwei andere Bewegungen haben, ein, zwei andere Reflexe, die die kanadischen Kollegen dann nicht haben und dementsprechend sind die Torhüter aus den anderen Ländern da einfach eine Nummer besser. Also das einfach als Themenkomplex, der Versuch so ein bisschen zu erklären, warum denn die Torhüterposition, die immer eine Stärke der Kanadier war, einfach jetzt etwas geworden ist, wo man sagen muss, dass sie da wirklich auch Schwächen haben. Und ich finde, wenn man sich jetzt auch die ersten Spiele dieses Turniers anschaut, dann sieht man da eben auch speziell und vor allem im Vergleich mit den USA deutliche Unterschiede. Und das ist einfach ein Thema, was, wir werden ja noch sehen, wie dieses Turnier ausgeht, den Kanadiern dann eben auch den Sieg kosten kann und einfach ein Problem ist, was dann vielleicht auch in den nächsten Jahren bei anderen Turnieren eine größere Bedeutung bekommt. Ich meine, mit allem Respekt, Four Nations Face-Off ist super, ganz toll, dass das jetzt passiert, aber ist natürlich noch keine Olympiade. Also das mal zum Themenkomplex kanadische Torhüter und wie gesagt, wir gehen gleich noch rein in die ersten Partien. Dann der zweite Teil der Frage, das ist gewesen natürlich Caden Keller als Snap für die USA. Ja, kann man natürlich sagen, wenn wir jetzt mal die Teams durchgehen, gab es natürlich einige Spieler von jeder Nation, wo du sagen könntest, okay, die hätte man mitnehmen können. Wenn wir jetzt auf die USA schauen, da ist Clayton Keller mit dabei, Cole Caulfield wäre jemand gewesen, den man noch hätte nennen können. Tage Thompson ist auch jemand, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Spieler, der kann noch da mit rein. Nur muss man natürlich auch da sagen, also ich glaube jetzt nicht, dass Clayton Keller bei allem Respekt jemand ist, wo jetzt die Amerikaner sagen, speziell wenn wir nachher dann die Ergebnisse hören, dass sie sagen, ja Mensch, hätten wir den jetzt mal mit dabei gehabt. Man hätte sicherlich den ein oder anderen Spieler auch austauschen können und dafür Clayton Keller mitnehmen können. Ja, auf der anderen Seite hat er halt jetzt natürlich auch nicht so die Credentials, dass du sagen kannst, jetzt mit Utah hat er das Team, was auch immer in den Playoffs war, wo die letzten Jahre super Leistung waren. Utah, Arizona ist eben seit Jahren auch nicht in den Playoffs. Er spielt dort gut, gar keine Frage. Also es soll jetzt keine Kritik an dem Spieler selber sein. Aber da kommen dann auch wieder diese Themen, wenn du den Kader zusammenstellst. Da wird schon geschaut, welche Erfahrung hast du? Hast du vielleicht woanders schon mal oder hast du vielleicht mit deinem Team schon etwas erreicht? Hast du vielleicht eine Beziehung zu anderen Spielern? Wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, ich habe jetzt auch Tage Thompson genannt, wenn man dann Brady Tkachuk mit reinnimmt, natürlich kannst du jetzt argumentieren, dass Clayton Keller und Tage Thompson und Brady Tkachuk vielleicht so in einem ähnlichen Bereich sind, wo du sagst, naja, die spielen alle bei Teams, die haben jetzt die letzten Jahre nicht in den Playoffs gespielt. Richtig, aber bei Brady Tkachuk kommt dann eben dann wirklich trotzdem noch diese Bruderkomponente mit dazu. Zum einen mit Matthew, dass das natürlich etwas ist, was eine sehr eigene Dynamik hat, wie wir dann auch schon gesehen haben jetzt. Und natürlich auch etwas, er bringt einfach auch Dinge mit, die Clayton Keller vielleicht dann nicht mitbringt. Also ich glaube nicht, dass Clayton Keller relativ schnell einen Faustkampf angefangen hätte zu Beginn von einem Spiel. Von daher sind das dann alles so Kleinigkeiten, die, wie gesagt, nicht immer direkt etwas mit den eishockeytechnischen Fähigkeiten zu tun haben, sondern auch einfach darüber hinausgehen. Und es ist ein Gesamtpaket. Und dieses Gesamtpaket bei Clayton Keller war eben etwas, was dann die US-Amerikaner da nicht mitnehmen wollten. Und sich dann eben gegen ihn entschieden haben. Damit steigen wir ein in die Partien. Und es ging los als erstes mit dem Spiel Kanada gegen Schweden. Das haben natürlich die Kanadier in Montreal einfach überragend aufgezogen. Mario Lemieux ist derjenige, der dann da mit aufs Eis kommt. Er winkt dann noch Sidney Crosby mit dran. Also wenn man das gesehen hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt vor diesem Turnier, und das habt ihr, glaube ich, auch in dem Podcast so ein bisschen rausgehört, nicht so enthusiastisch und habe mich nicht so mega darauf gefreut. Warum ist das Ganze so, kann ich auch kurz erklären. Ich bin einfach jemand, der sich mit der NHL beschäftigt, der sich mit den Teams beschäftigt. Und für mich ist es so, ich finde halt die Teams interessant. Ich finde auch diese Herausforderung interessant, Teams zusammenzustellen, mit einem Salary Cap die Teams zusammenzustellen. Und du hast halt immer wieder, du hast Teams, die haben sehr, sehr gute Spieler, die werden auch sehr gut bezahlt, dann hast du weniger Geld und musst halt dort einfach die Kombination finden. Und das Ganze passiert natürlich bei diesem Format jetzt nicht und da spielen einfach dann auch Spieler zusammen, die ansonsten eben gegeneinander spielen, was einfach ja erstmal so eine gewisse ungewöhnliche Komponente ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem das Ganze dann losging und ich das gesehen habe, war für mich das Thema sofort erledigt, denn wenn man allein dieses erste Spiel dann gesehen hat und das Powerplay-Tor der Kanadier und dann hast du da eben McCarr, der den tief spielt auf McDavid, der den zu Crosby spielt, der mit einem Backhand-No-Look-Pass auf die andere Seite zu MacKinnon spielt und der hat da quasi einen Empty-Net-Goal. Das ist einfach Hockey-Art. Ich habe es dann auch geteilt und getwittert. Das geht nicht besser. Das sind die besten Offensivspieler in dem Fall, muss man sagen, die dieser Sport zu bieten hat. Und die dann in Kombination zu sehen, das macht einfach jede Menge Spaß. Und genauso war halt dieses erste Spiel auch. Es war jede Menge Spaß. Die Kanadier haben nachgelegt mit Brad Marchand mit dem 2-0. Die Schweden waren das erste Drittel komplett überfordert und die konnten im Grunde froh sein, dass sie mit 0-2 aus diesem Drittel rausgegangen sind. Normalerweise musst du sagen, die Kanadier müssen sich ärgern, dass sie die Partie da nicht schon viel früher entschieden haben und damit 3-4-0 rausgehen aus dem ersten Drittel. Trotzdem hatte man da nicht unbedingt das Gefühl, dass das noch sehr eng werden kann. Aber die Schweden haben sich richtig gut reingekämpft und dann sind wir wieder bei der Komponente Torhüter. Das Tor von Jonas Brodin war es, meine ich, darfst du nicht kassieren. Ganz einfach. Das ist ein Tor, was Jordan Binnington kassiert, was du meiner Meinung nach so nicht kassieren darfst. Und da sind wir dann wieder bei dem Problem Torhüter. Für mich ist das ein haltbarer Schuss von Brodin. Binningtons Positionierung ist da nicht besonders gut. Er ist relativ tief, auch direkt am Anfang. Der geht dann oben rein. Natürlich muss man da jetzt nicht sagen, es ist direkt ein Fehler, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses Tor bei einem sehr, sehr guten Torhüter eben nicht fällt. Dann, die Kanadier bauen auf 3-1 wieder auf, Mark Stone auch da wieder sehr, sehr schön und man hat einfach gesehen, Sidney Crosby hat unheimlich viel Spaß daran, für seine Nationalmannschaft aufzulaufen. Immer dann, wenn er das Ahornblatt vorne auf der Brust hat, dann sind die Leistungen überragend, auch da beim 3-1, dann beim zweiten Tor von der Reihe sehr, sehr gut dort gespielt, wobei war jetzt nicht die Reihe vorher, sondern das war ein Powerplay-Tor, aber auf jeden Fall das zweite Tor, was Crosby vorbereitet hat, 3-1-Führung, aber die Schweden kämpfen sich dann eben zurück und erzielen das 2-3, das 3-3, da müssen sich die Kanadier schon so ein bisschen fragen, eben, sie hätten ja vorher dann auch dicht machen müssen. Dann war es auch so, dass sie dann die ein oder andere Chance, Tace hat dann eine Chance, wo er dann einfach auch das 4-3 wieder machen kann. Das haben sie nicht gemacht, die Kanadier. Es geht in Overtime und 3 gegen 3 Overtime mit den Spielern war natürlich auch megamäßig. Auf der einen Seite MacKinnon mit 2-3 Chancen, 2 auf 1 Breakaway mit McDavid, wo es dann danach anscheinend Diskussionen gab in Kanada, dass er den dann da abspielen muss. Ich glaube, das haben die Kollegen drüben schon sehr, sehr gut analysiert, dass Ekholm war es, meine ich, das ist einfach überragend verteidigt und er lässt ihm nichts anderes, als dann selber den Schuss zu nehmen und der ist eben nicht drin von MacKinnon. Auf der anderen Seite dann 1-2 Chancen von Nylander, da war Binnington übrigens wieder gut, also das muss ich sagen, ich will jetzt nicht immer alles in Grund und Boden reden, was die Torhüter der Kanadier machen. In der Verlängerung hat Binnington auch das ein oder andere Mal dann seiner Mannschaft da die Chance auf den Sieg gewahrt und am Ende ist es dann mit Schmarner nach Vorlage von Sidney Crosby, wobei das eher das hat ein Drop-Pass von Crosby, also aus der Vorlage würde ich dann nicht zu viel machen, aber trotzdem mit Schmarner dann mit dem Siegtreffer 4-3 für die Kanadier. Ganz interessant, das habe ich euch ja in der letzten Folge auch erklärt, durch die Thematik 3-Punkte-Regel sind es dann nur 2 Punkte für Kanada und 1 Punkt für die Schweden gewesen und damit gehen die beiden Mannschaften zumindest mit was Zählbarem aus diesem Spiel heraus. Verdienter Sieg, denke ich, für Kanada, die es dann nochmal einfach versäumt haben, sehr früh oder eben auch im letzten Drittel, dann im dritten Drittel, dieses Spiel zuzumachen. Und die Schweden haben gezeigt, dass sie einfach auch zurückfighten können und dass sie dann eben auch ein Team sind, mit dem du auch in dem Turnier rechnen musst. Dann kam das zweite Spiel, die waren ja dann nicht an einem Tag, sondern um einen Tag versetzt. Das war das der USA gegen die Kanadier. Side Note, die US-Nationalhymne wurde wie auch schon bei einigen NHL-Spielen vorher ausgebuht. Da muss man sagen, ja, Hart schießt, selber schuld. Wir wissen alle, wer da im Moment Präsident ist. Ich glaube, ihr bekommt auch alle mit, was da so an Themen dort dann aufgeworfen wird. Ich sage jetzt mal, wenn ich da jemanden als Governor bezeichne, 51. Bundesstaat und so weiter, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn da Reaktionen kommen. Und da muss ich übrigens sagen, wenn man dann auch einen Matthew Tkachuk, also nachher kommen wir auch noch dann zu den Tkachuk-Brüdern, auch in dem Spiel, ganz ehrlich, wenn ich vorher bei im Weißen Haus bin und das, was da abläuft, glorifiziere, dann brauche ich mich auch da nicht zu wundern. Man kann immer sagen, naja, Sport ist Sport, ist keine Politik. Sport war schon immer Politik. Und in dem Fall ist es so eben, ich kann die kanadischen Zuschauer verstehen. Man muss vielleicht irgendwann auch mal drüber nachdenken, ob man die Nationalhymne überhaupt noch spielt. Da muss ich persönlich sagen, einfach meine ganz persönliche Meinung, das ist mir immer zu viel. Alles das, was da drumherum passiert, dieser Nationalstolz, der da dann auch gezeigt wird um die Spiele drumherum, auch um normale NHL-Spiele drumherum, ist mir persönlich, also ne, wenn jemand das mag, alles in Ordnung, aber mir persönlich ist das zu viel, deswegen habe ich auch nicht das Problem damit, wenn man jetzt sagt, okay, komm, wir spielen keine Nationalhymnen mehr. Ja, aber das nur mal so, das war eher so ein Seitenthema. Ja, die Finnen gehen in Führung durch ein Tor, was auch Connor Hellebuyck sicherlich zurückhaben möchte, nur im Gegensatz dann zu Binnington hat er sich danach eben gefangen und dann auch wirklich eine gute Leistung gebracht. Das Spiel war sehr ausgeglichen, die ersten zwei Drittel lang, 2-1-Führung für die USA und man hat so, ja, Mensch, die Finnen, ne, sehr, sehr unangenehm, ja auch vielleicht das Team, was auch aufgrund der Verletzungen so die größten Probleme hatte, auch den Kader dann zusammenzustellen, wo man auch sagt, naja, die waren jetzt von vornherein auch nicht so megamäßig besetzt und dann eben noch mit ein paar verletzten Spielern, spezielle Defensive, sehr angeschlagen. Dafür haben die Finnen das zwei Drittel lang sehr ordentlich gemacht, aber dann haben sie zu Beginn des letzten Drittels einmal erstmal ein Powerplay-Tor kassiert, Matthew Tkachuk da mit einem Rebound, glaube ich. Jake Guentzel, 11 Sekunden nach dem 3-1, das 4-1, damit war der Deckel drauf. Brady Tkachuk kurze Zeit später noch das 5-1 und am Ende nochmal Matthew Tkachuk. Insgesamt 4 Tore für die Tkachuk-Brüder, 5 Punkte, glaube ich, insgesamt. Also sehr, sehr gut einfach die beiden da gespielt und da hat man zum Beispiel dann eben den Faktor gesehen. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, dass Brady Tkachuk vielleicht nicht besser ist als ein Tage Thompson von gewissen Fähigkeiten her, als ein Clayton Keller. Aber wenn man da eben gesehen hat, was er mit reinbringt, auch mit den Checks und so weiter, das ist schon etwas, was die USA brauchen. Und da sieht man eben auch einfach, dass die den Kader auch nach gewissen Kriterien zusammengestellt haben, nämlich diesen Grit, dieses Sandpaper, dieser Ekelfaktor, will ich es mal nennen, auf dem Eis. Das haben sie mit reingebracht. Und das ist eben etwas, wo sie sich auch dran hochziehen. Natürlich auch die Geschichte mit Johnny Gaudreau. Der Papa ist auch mit im Coaching-Staff mit dabei. Spieler of the Game bekommt das Gaudreau-Trikot dann eben entsprechend. Also das ist natürlich alles auch sehr, sehr gut gemacht. Aber einfach auch auf dem Eis. Sie spielen einen harten Stil, sie spielen einen anderen Stil, nicht so finessmäßig, haben trotzdem eben die Spieler mit dabei. Ich sag jetzt mal, sie spielen so ein bisschen Florida-Eishockey auch, muss man ja dann sagen. Die waren damit sehr erfolgreich die letzten beiden Jahre und warum auch nicht. Und ein hochverdientes 6-1, natürlich am Ende ein bisschen zu hoch, weil die Finnen sich 40 Minuten gut verkauft haben und da dann eben aber auch gar nichts Zählbares draus hatten. Und das waren die ersten beiden Spiele, so der Appetizer für dann den Rivalry-Samstag, sage ich jetzt mal. Und da ging es dann los mit dem skandinavischen Duell. Schweden gegen Finnland hin und her, die ersten zwei Drittel. Beide Teams mal geführt, beide Teams zurückgelegen. Es stand 3-3 nach zwei Dritteln, letzte Drittel dann ohne Tor. Und da gab es eine Overtime. Und in der Overtime war es auch wieder so, ich glaube, Chance drüben für die Schweden. Dann gerade so noch von der Linie den Puck geholt, die Finnen, und es gibt den Gegenangriff und Mikael Granlund macht das 4-3 und damit haben wir da schon mal die Situation, dass die beiden Teams jeweils zwei Punkte haben, die Schweden zweimal nach Overtime verloren, die Finnen mit einem Overtime-Sieg und die müssen jetzt beide am Montag dann gewinnen gegen ihre jeweiligen Gegner, um überhaupt noch eine Chance zu haben, dann eben entsprechend ins Finale reinzukommen. Und das war nur der Auftakt für das Duell, auf das dann alle gewartet haben. Das haben auch die Spieler nach den ersten Partien gesagt, dass sie 9 Jahre lang auf diese Gelegenheit gewartet haben. Matthew Tkachuk war es, glaube ich, der dann gesagt, oder genau, Mesut Kaçak hat, glaube ich, gesagt, ich habe 9 Jahre darauf gewartet, und Brady Kaçak hat gesagt, naja, kein Wunder, ne, hat noch nie Playoffs gespielt, dass das Spiel USA gegen Kanada das größte Spiel ist in seiner Karriere. Und ja, das war dann eben etwas, worauf sich alle drauf gefreut haben, natürlich auch in Erwartung, was machen die Zuschauer, was passiert dann da. Und dann hatten sie einen Martial Arts Fighter, meine ich, da mit reingebracht. Auch da, sorry, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Der hat dann da so ein bisschen die Crowd angeheizt. Nicht, dass das irgendwie großartig notwendig war. Und ja, dann ging es los für ein paar Sekunden. Und innerhalb der ersten 8 Sekunden gab es 3 Faustkämpfe. Erst war es Mesut Kaçak gegen Brandon Hagel, die sich da duelliert haben. Florida Faustkampf war das dann, das war das erste. Der zweite Faustkampf auch wieder mit Florida-Beteiligung, das war Sam Bennett gegen Brady Kaçak und dann noch JT Miller gegen Colton Pareko. Ich bin ja jetzt nicht so der größte Fan von Faustkämpfen und ich habe halt auch oft ein Problem damit, wenn das so Sachen sind, die irgendwie gestaged sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann auch am Ende das Endergebnis sieht, ich glaube, dass diese ersten Sekunden den Kanadiern mehr geschadet haben und dass das etwas war, wo die Amerikaner im Prinzip dann direkt mal dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. Ich meine, du kommst aus der Situation raus. Natürlich, klar, also wenn es am Ende gut ausgeht, sagst du, hey, die Kanadier haben alles richtig gemacht. Du kommst nochmal aus diesen Hünden raus. Man hat von der US-Hünde im Grunde nichts verstanden, weil die komplett ausgebuht wurde. Die gesamte Zeit, dann gehst du rein, Face-Off, erster Faustkampf, die Halle geht steil, alles jubelt, alles ganz toll. Das ist aber auch schon so, den ersten Faustkampf, den verliert Brandon Hagel gegen Mesut Kaçak, meiner Meinung nach. Also ist zumindest so, dass er da nicht besonders gut aussieht. Den zweiten, den gewinnt auch Brady Kaçak, also die ersten beiden gehen dann entsprechend da an die USA. Ja, Colton Pareko vermöbelt JT Miller und JT Miller bekommt auch noch einen Cross-Check, eine Cross-Check-Strafe obendrauf, also es gibt dann auch ein Überzahlspiel aus diesen ersten 9 Sekunden, nochmal 9 Sekunden, in denen es dann entsprechend 3 Faustkämpfe gab, aber warum muss ich das machen als kanadische Mannschaft? Also was muss ich da noch anheizen? Das erste Spiel hat doch für mich gezeigt, sie kommen raus aus der Nationalhymne, sie kommen raus mit Lemieux, direkt am Anfang, sie haben direkt das Powerplay sich erspielt, sind überragend, überrollen die Schweden. Und im Grunde war das auch klar, die USA haben das, glaube ich, vorher auch gesagt, die Spieler, dass du diese ersten Minuten überstehen musst, dass du da ein bisschen auch die Halle rausnehmen musst. Und warum gebe ich, das habe ich psychologisch nicht verstanden, warum gebe ich den USA die Gelegenheit, genau den Ton zu setzen, den die setzen wollen, nämlich diese Härte, diese Physis, und genau darauf einzugehen, zu sagen, ja, na klar, ne, wenn Mesut Kaçak hat wohl Brandon Hagel vorher angesprochen, ja klar, dann hauen wir uns halt auf die Glocke. Ich weiß nicht, warum die Kanadier das gemacht haben. Das haben die überhaupt nicht nötig. Und dann kommen wir übrigens nochmal kurz zurück zum Thema Nominierung. Wenn ich sowas machen will, wenn ich sage, ich akzeptiere das und weiß, was da auf mich zukommt, ich weiß, die Kaçak-Brüder wollen sich irgendwann prügeln, die USA sind so, dass sie da ein bisschen aggressiver sind, dann muss ich Tom Wilson mitnehmen. Also sorry, aber einen besseren Spieler, den ich dann in der Situation haben kann als Tom Wilson, gibt es für die Kanadier nicht, weil der für mich nämlich auch ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler ist. Wenn er sich auf das besinnt, was er kann, faire Faustkämpfe, sage ich jetzt mal, Physis mit reinbringen, dann ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Und dann muss ich ihn aber auch im Kader haben, dann stelle ich ihn da aufs Eis und dann weiß ich nicht, ob das Ganze so ausgeht. Denn der würde meiner Meinung nach zumindest wesentlich besser gegen die Kaçak-Brüder am Anfang aussehen. Und dann habe ich vielleicht einen anderen Momentum. Also ihr merkt schon, wir unterhalten uns jetzt über einen Faustkampf in den ersten 9 Sekunden. Aber das sind so Dinge, das habe ich persönlich nicht verstanden. Da sind die Kanadier für mich in die Falle der USA getappt und haben da einfach dann ja etwas gemacht, was sie nicht brauchen. So, trotzdem haben sie auch wieder gut begonnen, haben dann durch Connor McDavid ein absolutes Highlight-Tor wieder gemacht. Auch da die Geschwindigkeit, wie er durch die neutrale Zone geht, das Stickhandling, dann diese kleine Bewegung am Ende, links, rechts, Hellebuck da geschlagen, oben rein mit der Rückhand eben auch. Schaut euch das Ganze einfach nochmal an, schaut euch auch die Zeitlupe an. Man denkt dann immer so, naja, der geht auf die Rückhand. Er macht diese kleinen Zwischenbewegungen und das sind genau die Bewegungen, die ihn in der Geschwindigkeit dann auch unterscheiden nochmal von den anderen NHL-Spielern und das ist einfach auch sehr gut. Das ist übrigens etwas, was in den gesamten Spielen aufgefallen ist, speziell bei den Spielen der Kanadier und jetzt auch Kanada gegen USA. Das sind alles super NHL-Spieler und du hast immer noch den Unterschied, zum Beispiel dann bei einem Crosby oder bei einem McDavid, wo du siehst, da ist nochmal eine kleine Schippe oben drauf. Da ist einfach nochmal diese kleine Besonderheit. Und was halt einfach auch auffällt, ist, du kannst dir keine Fehler erlauben. Diese Fehler, die in einem normalen NHL-Spiel, weil eben dann, und da sind wir dann wieder bei der Thematik von vorhin gewesen, wenn ein Team vielleicht keine so gute dritte, vierte Reihe hat, dann ist das nicht so schlimm, wenn du mal einen Fehler machst. Dann kannst du dir auch den Scheibenverlust mal leisten. Dann ist das 2 auf 1 vielleicht nicht so gefährlich und was auch immer. Das ist bei diesen Turnieren, bei den Best-of-Best-Spielen einfach nicht der Fall. Entweder hast du da eine Chance versemmelt, weil du nicht genau gespielt hast. Du hast vielleicht dann ein Tor kassiert, weil du einen Fehler gemacht hast. Und das passiert in normalen NHL-Spielen nicht in der Häufigkeit, wie es eben bei diesen Spielen mit wirklich dann den besten Spielern aus den jeweiligen Ländern einfach dann auch dort passiert. Die USA antworten und auch da wieder relativ schnell. Also natürlich kannst du sagen, 5 Minuten sind im Eishockey jetzt kein schneller Zeitraum. Trotzdem antworten sie im ersten Drittel durch Jake Guentzel, der sehr, sehr gut gespielt hat, auch die beiden ersten Spiele bisher. Das zweite Tor, nachher kommt noch ein drittes Tor dann von ihm obendrauf. Und auch da wieder für mich, das sind Tore, das Tor von Guentzel. Connor Hellebuck hätte dieses Tor nicht kassiert, Jordan Binnington kassiert es und dementsprechend das 1-1, nimmt ein bisschen die Luft aus der Halle, gibt den USA Selbstbewusstsein, geht mit 1-1 in die Drittelpause, Dylan Larkin macht das 2-1, auch da natürlich wieder, es ist kein Torwartfehler von Jordan Binnington. Aber Jordan Binnington macht meiner Meinung nach eben nicht die Big Saves und die Big Saves, die macht Connor Hellebuck. Und wenn man sich dann auch das Ganze anschaut, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, wenn man sich die Expected Goals Werte anschaut, die Kanadier waren in vielen Bereichen, in vielen Zahlen besser als die USA. Sie hatten bei 5 gegen 5, 12 zu 5 Torchancen. Sie hatten 16 zu 10 insgesamt, wenn man die Powerplays mit dazu nimmt. Es ist halt einfach so gewesen, dass sie dann das Problem haben, dass sie hinten die Tore kassieren. Expected Goals Wert war übrigens sehr ähnlich, zumindest hier bei Natural Stat Trick, der war 4 gegen 4 für beide, nur dann kannst du auch wieder sagen, bei 4 gegen 4, ja, Hellebuck kassiert ein Tor und Binnington kassiert dann am Ende 2 Tore, das letzte war ja ein Empty Net Goal. Wenn ich auch schaue, Goals Save Above Expected, passt ganz genau zusammen. Connor Hellebuck hat fast 3 Tore verhindert, statistisch gesehen, die ansonsten hätten fallen müssen. Und bei Jordan Binnington ist es so, minus 0,54. Das heißt, er hat eigentlich ein halbes Tor mehr kassiert, als aufgrund der Torchancen für die USA möglich gewesen wären. Und das ist genau dieses 1-1. Und dann, wenn du mit 1-0 in die Drittelpause gehst, die Führung etwas länger hast, dann müssen die USA ihren Stil anpassen. Und da ist genau das Problem wieder der Torhüterposition bei den Kanadiern. Und das ist eben etwas, was ihnen da dann ein Problem bereitet. Ich bin auch gespannt, ob sie jetzt dann am Montag irgendwie wechseln werden, ob dann Aiden Hill spielt. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann gegen Finnland Aiden Hill dort einfach aufstellen. Die Konstellation ist jetzt natürlich auch sehr, sehr interessant. Die USA sind durch, also die sind schon qualifiziert für das Finale dann am Donnerstag in Boston. Und alle anderen Teams haben jetzt eben entsprechend 2 Punkte. Da ist es so, wenn die Kanadier oder die Finnen nach regulärer Spielzeit gewinnen, dann sind sie durch. Dann haben sie eben entsprechend 5 Punkte und die Schweden können zwar auch auf 5 Punkte kommen, haben dann aber, meine ich, den direkten Vergleich verloren, beziehungsweise sie haben dann nicht die Anzahl an Siegen entsprechend. Also die Tiebreaker sind da detailliert aufgeführt und wären dann eben raus, weil die beiden anderen Teams dann eben entsprechend jeweils 2 hätten. Also die Finnen hätten ja einmal normal gewonnen, wenn sie jetzt gewinnen nach 60 Minuten und einmal nach Overtime. Kanada auch einmal normal, einmal nach Overtime. Und die Schweden hätten eben nur einen Sieg, hätten zwar 5 Punkte, wären dann aber trotzdem bei den Tiebreakern eben raus. Und wenn das Spiel zwischen Kanada und Finnland in die Overtime gehen sollte, dann ist es so, wenn die Schweden dann nach 60 Minuten gegen die USA gewinnen, dann könnten sie eben noch entsprechend das Finale erreichen. Ansonsten, wenn nach 60 Minuten Schluss ist bei Kanada gegen Finnland, dann ist Schweden auf jeden Fall raus aus dem Turnier. Ich weiß gar nicht, wer jetzt zuerst spielt am Montag. Ich glaube, das ist das Spiel Kanada gegen Finnland. Das heißt, das ist von der Konstellation her so natürlich noch ganz interessant, weil sie sich das Ganze quasi so ein bisschen anschauen können, in Anführungsstrichen. Genau, 19 Uhr übrigens, mitteleuropäischer Zeit. Also da Game of the Week oder Games of the Week sind natürlich die drei, Kanada gegen Finnland, 19 Uhr am Montag deutscher Zeit. Also sehr, sehr gut, könnt ihr euch dann Primetime anschauen. Am Dienstagmorgen um 2 Uhr gibt es dann Schweden gegen die USA. Und das Finale ist dann entsprechend am Donnerstag um 2 Uhr, Freitagmorgen, also Donnerstag Ortszeit, Freitagmorgen um 2 Uhr zwischen wem auch immer, der dann rauskommt, und den USA in Boston. Auch da wird es natürlich interessant sein, wie das dann mit den Hünen ist. Ich kann euch garantieren, dass die Amerikaner natürlich aus Nationalstolz die kanadische Hünde dort entsprechend auch ausbuhen werden und da dann auch ihre Meinung kundtun, wobei ich mich halt frage, welche Meinung sie dann da kundtun, weil das, was von kanadischer Seite aus passiert, kann ich nachvollziehen. Aber gut, da habe ich jetzt eigentlich auch schon wieder zu viel zugesagt zu der ganzen Thematik. Einen kurzen Einschieber habe ich aber noch, und zwar hatte sich im ersten Spiel Shea Theodore von den Kanadiern verletzt und konnte dann eben nicht mehr mitmachen. Er fällt auch jetzt erstmal, glaube ich, Week to Week aus. Das ist schlechte Nachricht für die Vegas Golden Knights. Und dann gab es Diskussionen darüber, dass die Kanadier doch jemanden nachnominieren möchten. Thomas Harley wurde dann eben erstmal erlaubt, mitzutrainieren. Und dadurch, dass Cale Makar krank war, also der ist nicht verletzt, sondern er ist krank, keine Ahnung, Fieber, Erkältung oder was auch immer er hat, war dann die Diskussion, ob Harley denn mitspielen darf. Und tatsächlich war es dann so, dass McCarr ausgefallen ist und dass eben dann an der Stelle erst Travis Sanheim nachgerückt ist. Das konnte ich noch nachvollziehen. Der war als siebter Verteidiger mit dabei. Und dann hat auch Thomas Harley gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Die Regel besagte, es gibt einen Kader. Und dieser Kader soll eben entsprechend dann auch die Spieler beinhalten, die dort spielen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, naja, es ist jetzt ein Marquee-Event, es ist eine Showveranstaltung und wir dürfen da jemanden nachnominieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein Stück weit unfair, dass jetzt einfach die Kanadier dann sagen konnten, wir holen jetzt Thomas Harley dazu. Natürlich kannst du jetzt wieder die Frage stellen, ist es besser fürs Produkt, wenn da 5 Verteidiger bei den Kanadiern auflaufen? Nein, aber es ist einfach fairer. Also wenn jetzt die anderen zum Beispiel eine Verletzung hätten und sagen würden, naja, wir würden ja gerne jemanden holen, aber der ist jetzt, keine Ahnung, auf Barbados im Urlaub, weil die eben jetzt 9 Tage frei haben, die anderen Spieler, und wir können die nicht nachnominieren, dann ist das irgendwo Pech gehabt. Also das ist für mich... Ich kann Regeln für eine Nominierung nicht ändern, nachdem das Turnier begonnen hat, meiner Meinung nach. Dann muss ich das vorher irgendwie klar festlegen. Ist das erste Turnier dieser Art jetzt wieder, also von daher darf man das vielleicht an der Stelle mit 2 zugekniffenen Augen sehen, aber es hat für mich so ein gewisses Geschmäckle, dass da eben dann entsprechend bei Kanada plötzlich dann jemand nochmal nachnominiert werden durfte. Das waren also die ersten 4 Partien beim Four Nations Face-Off. Sehr, sehr gute Spiele, sehr, sehr gutes Eishockey. Und dann kommen wir zu etwas, was ich im letzten Podcast schon angesprochen habe, nämlich der Möglichkeit, sich diese Spiele anzuschauen. Also, wie ihr wisst, alle Spiele werden live bei den Kollegen von Sky gezeigt. Die kommentieren auch die Partien. Also zum Beispiel das Spiel Finnland gegen Schweden wurde dann eben auch kommentiert. Ich glaube, Christoph Stadler war dabei mit Patrick Ehrlechner war es dann, meine ich, als Co-Kommentator, als Experte dort. Und das ist für mich auch alles soweit gut aufbereitet. Auch was ich halt auch wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass sie in vielen Berichterstattungen einfach auch viele Fragen beantworten. Also dickes, dickes, fettes Lob daran. Das finde ich sehr gut, wie da interaktiv dann auch mit den Fans gearbeitet wird. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass mir das dann bei den Spielen, wo ich für die Kollegen aus der Schweiz kommentiert habe, einfach auch fehlt, weil du keine Interaktion hast, weil das natürlich dann etwas ist, was da einfach in dem Fall nicht möglich ist. Und das ist dort der Fall. Das machen sie sehr, sehr gut. Und jetzt auch nochmal vorweg, das, was ich jetzt sage, ist keine Kritik an Sky, sondern das ist eine Kritik an der NHL. Sky überträgt die Spiele, Sky hat auch Wiederholungen, es gibt aber bei Sky nicht die Möglichkeit, einen Rewatch zu machen. So, die gibt es aber auch bei den NHL-Spielen nicht. Also das ist jetzt kein Unterschied zu normalen NHL-Spielen. Ist, kann man jetzt natürlich sagen, na klar, wäre es technisch möglich. Ja, ist richtig, Sky macht es aber im Moment nicht. So, das wird seine Gründe haben. Dementsprechend, das kann ich vollkommen nachvollziehen aus Sicht von Sky. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das, was die Liga macht. Also ich habe sowohl die Liga kontaktiert übrigens zu der Thematik als auch Sky. Und da ist es so, die Liga hat angeschrieben, habe gesagt, wie sieht es denn aus? Wenn ich jetzt hier bei NHL TV reinschaue, das ist ja eure App, das ist euer Marquee-Event, da gibt es kein Spiel, da ist kein Spiel gelistet, da steht nicht mal drin, dass es diese Partien gibt. Keines der bisherigen 4 Spiele ist bei NHL TV in irgendeiner Form gelistet gewesen. Das ist schon mal der erste Punkt. Also wenn ein normales Saisonspiel bei Sky läuft, dann ist das in der NHL TV App gelistet. Wenn man dann drauf geht, wenn gerade die Übertragung bei Sky ist, meinetwegen, das Spiel soll um 19 Uhr beginnen, du gehst um 19 Uhr drauf, dann sagt er dir, gab es irgendeine Meldung, dass du aufgrund von den Rechten eben einfach dieses Spiel nicht schauen kannst. So, dann weiß man, okay, gut, das läuft ja bei Sky, die haben die Blacked-Out-Rechte, das heißt, wenn sie das übertragen, wird das in der NHL-App nicht übertragen. Alles kein Thema. So, in diesem Fall gibt es die Spiele nicht, die existieren nicht. Also nochmal, das größte Event, was die NHL innerhalb der Saison hat, in der regulären Saison, hat existiert in der NHL-eigenen App überhaupt nicht. So, dann kann ich noch nachvollziehen, dass man sagt, auch da wieder, ne, man macht dieses Blackout. Aber warum gibt es nicht die Möglichkeit, sich die Spiele im Nachhinein anzuschauen? Also natürlich USA gegen Kanada ist doch ein Spiel, was sich die Fans der Liga auch anschauen wollen. Und die Leute, die die NHL-TV-App abonniert haben, sind ja normalerweise die Die-Hard-Fans, die Hardcore-Fans. Denen nehme ich also die Möglichkeit, im Nachhinein sich das Ganze nochmal anzuschauen. Auch da wieder, wenn es so ist, wie es zum Beispiel teilweise in den Playoffs ist, dass du 24 Stunden warten musst, dass du von mir aus auch 48 Stunden warten musst, bis das da online ist. Alles gar keine Frage, alles legitim. Aber die Tatsache, dass es überhaupt gar nicht zur Verfügung steht, das kann ich 0,0 nachvollziehen. Und die Liga kann mir 500 Mal erzählen, dass sie das Spiel erweitern will, dass sie auch den europäischen Markt betrachtet. Auch Deutschland habe ich ja auch schon erwähnt gehabt beim General Managers Meeting, dass dann so die Stimmen kommen, auch wenn Friedman darüber redet, ja, vielleicht mal ein Outdoor-Game in Deutschland und so weiter und so weiter. Das können sie alles erzählen. Aber wenn diese Kleinigkeiten, wenn diese Dinge nicht passen, dann kannst du dein Spiel auch einfach nicht größer machen. Dann gewinnst du keine Fans dazu und du verprellst ja diejenigen, die sowieso Geld für dich bezahlen, die eben genau das sehen wollen, die sagen, ich bezahle meinen League Pass, mein NHL TV Abo und darf dann diese Spiele im Nachhinein nicht sehen. Ich bekomme im Zweifel nicht mal mit, dass die existieren. Es gibt auch keinerlei Highlights. Also es gibt ja sonst dann auch, wenn man auf NHL TV geht, dann siehst du auch gleich diese Übersicht. Man bekommt angeboten Highlights von den und den Partien. Ich weiß gar nicht, wenn wir einmal aufmachen hier. Im Moment Game Recap. Tampa Bay Lightning at Montreal. Ach ja, das war das Spiel, was jetzt gerade in Montreal war am 9. Februar. Das ist das letzte Spiel. Sehr, sehr wichtig, dass ich davon die Replays sehe. Also ihr merkt schon, das ist etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Nochmal, was Sky macht, ist für mich okay. Das ist eben so, dass sie das dort entsprechend an der Stelle machen. Sie haben auch bei anderen Sportarten nicht häufig die Möglichkeit, einen Rewatch zu machen. Das ist einfach so, kann man kritisieren, aber in dem Fall ändert sich nichts an der Situation. Das, was die NHL macht, ist grottenschlecht. Und ich werde auch mal versuchen, auch bei der NHLPA mal einen Kontakt zu bekommen. Denn auch da ist es ja wieder so, wir reden darüber auch, Revenue zu generieren. Wir reden immer wieder darüber, dass die NHL größer werden möchte, eine größere Liga werden möchte. Das, was da jetzt passiert, was die TV-Rechte und TV-Übertragung betrifft, um dieses Four Nations Face-Off, ist dann einfach schlecht. Das kann man meiner Meinung nach wirklich da nicht anders bewerten. Da gab es von euch auch Zuschriften zu, ich glaube Julian hatte da auch etwas zugeschrieben, kann ich nicht nachvollziehen, ist für mich eben einfach etwas, wo ich sagen muss, dass da ist die Liga einfach wieder richtig, richtig schlecht. Ich schaue nochmal rein, was Julian da gespielt hat, genau, ich lese einfach auch nochmal kurz vor, seine Meinung ist eben auch sehr, sehr ähnlich, jedenfalls wollte ich Folgendes schreiben: Ich fand es total gut, dass du auf das Thema Übertragung von Four Nations bei Sky eingegangen bist. Ich begreife das nicht, ist doch klar, dass nicht alle die Möglichkeit haben, Spiele um 2 Uhr zu schauen, aber dennoch das Ganze vielleicht nachschauen wollen. Ausgelegt ist das Ganze doch als Attraktion, die Lust auf den Sport machen soll, eben grow the game. Sowohl die NHL als auch Sky müssten doch ihr ureigenes Interesse haben, das möglichst vielen zugänglich zu machen. Wie gesagt, bei Sky kann ich nachvollziehen, ist auch ein gewisser Aufwand dahinter. Die NHL muss ein Interesse haben, diese Spiele möglichst vielen zugänglich zu machen. Das unterschreibe ich hundertprozentig. Er hat eben noch geschrieben, müsste im Relive auf NHL.de zu sehen sein. Vielleicht geht das aber nicht, Exklusivität von Sky. Ja, also nochmal, die Exklusivität ist ja bei den regulären Saisonspielen auch da und nach 24 oder 48 Stunden ist sie dann halt einfach weg. Und selbst wenn die Exklusivität von mir aus, weil es ein eigenes Turnier ist, bei Four Nations für länger besteht, müsste es ja trotzdem so sein, dass man eben entsprechend dort zumindest mal die Spiele sieht und einen Hinweis in der NHL-TV-App. Das ist für mich das Allererste. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, da sollten die NHL-Verantwortlichen zumindest dafür sorgen, dass die Spiele dort sichtbar sind. Alle anderen machen das übrigens auch so. Also wenn ich jetzt bei ESPN reinschaue und auf Scoreboard zum Beispiel schaue, dann sehe ich da diese Spiele. Da steht dann eben USA gegen Finnland. Trotzdem ist es das NHL-Scoreboard. Also alle anderen, selbst die eigenen Rechteinhaber, sehen das als Teil der NHL-Saison, nur die NHL selber nicht. Also wieder, ne? Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ja, ansonsten hat er genau, hat geschrieben, wenn ich meine Kontakte nutzen könnte, mal nachzufragen. Habe ich gemacht. Das Ergebnis von Sky, auch da nochmal dickes, fettes Dankeschön. In dem Fall auch an den Kollegen Marcel Meinert, denn der hat dann die Infos über Sky dort besorgt, dass Marcel sich darum gekümmert hat. Also da vielen, vielen Dank. Und an der Stelle eben nochmal das, was Sky macht, für mich legitim. Die Kritik geht in dem Fall an die NHL und müsste dann wahrscheinlich auch an die NHLPA gehen, wenn die da eben auch nicht drauf bestehen. Werd auch da versuchen, dort mal einen Kontakt hinzubekommen und dort eben entsprechend vielleicht dann auch mal, vielleicht auch mal ein Interview zu bekommen, wie die in solche Prozesse dann auch involviert sind und ob die das überhaupt an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, was dann da bei diesen kleinen Dingen mit den Rechten passiert. Mir ist schon klar, dass für die NHL natürlich der nordamerikanische Markt da sehr, sehr wichtig ist. Speziell, wir reden über USA, über Kanada. Aber wenn sie in Europa groß werden wollen, in Schweden und in Finnland sind das große Spiele. Wenn du die deutschen Fans ein bisschen dort auch mit reinziehen möchtest, natürlich wäre eine Mannschaft mit deutscher Beteiligung toll gewesen. Aber selbst diese Spiele hätten ja eben dann auch euch als deutsche Fans interessiert. Das merke ich ja aus dem Feedback. Und da muss man einfach besser werden als Liga und sich dann eben auch um diese Fans kümmern. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an die von euch, die eben zu der Thematik auch geschrieben haben, die zu der Thematik eben auch ihre Meinung geäußert haben. Auch da sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, das ist die E-Mail-Adresse. Die anderen Social-Media-Accounts findet ihr auch in den Shownotes. Sehr, sehr gerne euch da bei mir melden. Sehr, sehr gerne auch Kommentare auch zu den Spielen, auch zu den ersten 9 Sekunden. Wie findet ihr denn das? Sagt ihr, Mensch, kann ich nachvollziehen, dass die Kanadier da mitgemacht haben? Ich fand das super gute Unterhaltung. Auch da sehr, sehr gerne mir schreiben. Auch das ist etwas, was mich natürlich interessiert. Ich habe meine Meinung dazu, die auch eben entsprechend geäußert. Aber das muss ja nicht das sein, was dann eben auch für euch gilt. Also, an der Stelle erstmal jetzt einmal durchschnaufen. Wir haben die Hälfte sozusagen rum vom Four Nations Face-Off. Wir haben noch zumindest ein sehr, sehr interessantes und wegweisendes erstes Spiel am Montag und das dann eben um 19 Uhr zwischen Kanada und Finnland. Abhängig davon ist dann die zweite Partie um 2 Uhr am Dienstagmorgen mehr oder weniger wichtig zwischen den USA und Schweden. Und dann gibt es das große Finale. Die Amerikaner warten noch auf ihren Gegner am Freitagmorgen 2 Uhr deutscher Zeit in Boston. Das Finale des Four Nations Face-Off. Das war das Finale dieser Sendung heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.